Quantencheck, der Eishockey-Podcast mit Marco, Puffy und Jörg.
Servus zusammen, Folge 24, hier ist der Bandencheck, euer Eishockey-Podcast des Vertrauens. Und wir werfen heute einen kleinen Blick hinter die Kulissen der österreichischen Playoff-Serie über absolut unfassbare Chaoten in der DL-Fanszene und schauen natürlich ein bisschen auf die DL2, was der Corona-Verlauf dort macht und die NHL. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit an meiner Seite mein geschätzter Kollege. Servus, Marco.
Ja, hallo, grüß dich Puffy, vielen Dank für die, immer wieder sehr schmeichelhafte Anmoderation.
Unfassbar, ne?
Wie du echt das Programm führst, hey.
Ja, das ist mir natürlich nicht in die Wiege gelegt. Wie geht's dir, mein Freund? Erzähl mir.
Ja, du, hervorragend. Ich kann nicht klagen, kerngesund. Freue mich auf die Folge, über Eishockey zu reden und ist einiges los und ja. Wir sitzen mal wieder hier rum, ne? Und können nicht arbeiten und so. Aber ich glaube, da reden wir später noch drüber.
Ja, da kommen wir nachher drauf. Aber es gibt ein Thema, über das wir unbedingt reden müssen und das
fangen wir an. DEL.
Ja, ich möchte in eigener Sache dazu was sagen, weil es kam die letzte Woche auf, dass es da ziemlich Probleme und Stress gab und was die Krefeld-Pinguine anbelangt, und wir wollen uns auf jeden Fall distanzieren davon. Das heißt, Hetze und Hass haben im Netz gegenüber den Krefeld-Pinguinen absolut nichts verloren, und wir haben es oft gesagt, die Spieler haben an der Miserie keinen Anteil. Natürlich sind sie auf dem Feld und spielen das, aber ich glaube, da geht es einfach um die Organisation, und wer jetzt meint, er muss auf die Pinguine einschlagen und im Netz Hass und Hetze verbreiten, der hat auch bei uns nichts verloren, ganz klare Kante, der kann uns entfolgen, fernbleiben, kann sich verpissen auf gut Deutsch, und wir reden auch nicht immer positiv über Krefeld, aber das hat damit zu tun, dass wir über die Organisation reden. Nochmal, wir distanzieren uns klar davon und stellen uns natürlich auf die Seite der Krefeld-Pinguine.
Ja, hast du absolut perfekt gesagt. Die ganze Nummer mit dem Hass, die hat halt jetzt leider dazu geführt, dass ein Spieler Krefeld sogar verlassen hat, weil er nicht mehr damit klargekommen ist, wie hart die Mannschaft und einzelne Spieler halt kritisiert wurden. Die Krefelder sind vor knapp zwei Wochen in die Offensive gegangen und haben eine dieser Nachrichten veröffentlicht, die an einen der Spieler gegangen ist, wo ihm gewünscht wurde quasi von einem absoluten Idioten, dass er sich die Beine bricht und nie wieder für Krefeld spielen kann und so Geschichten. Also das ist ja, müssen wir eigentlich, darf es ihm keine Plattform geben, aber man muss es doch mal erwähnen, dass sowas halt einfach da nichts verloren hat. Und Ivan Petrakov hat jetzt einfach für sich da die Reißleine gezogen, hat gesagt, er hat gebeten, freigestellt zu werden vom Trainings- und Spielbetrieb aus privaten und persönlichen Gründen, und er wurde hart kritisiert, auch die Presse hat ihn hart kritisiert und die sozialen Netzwerke, und das kann er nicht mehr mit sich vereinbaren und deswegen kann er nicht mehr für Krefeld spielen. Das ist einer von zwei Spielern, der andere ist der 35-jährige Litte Matis Kasums, haben wir irgendwann mal erzählt, nachverpflichtet. Und ja. Der hat eine Verletzung, die will er aber nicht hier behandeln lassen, sondern zu Hause, um sich dann wiederum auf die in Lettland stattfindende Eishockey-WM ja wohl im Mai vorzubereiten. Also groß mit dem Herz hat er in der Nummer auch nicht drin gesteckt, weil sonst würdest du das irgendwie, weiß nicht.
Nee, gut, ich meine, das Krefeld ja die Probleme hat, wir wissen es. Aber wie gesagt,
und wir sind kurz vorm Ende, ne? Wir müssen halt einfach auch sehen, es sind jetzt noch 3 oder 4 Spiele für jeden und dann ist rum, und jetzt zu sagen, komm, für uns geht eh nichts mehr nach vorne, nach hinten. Ich fahre nach Hause, kuriere mich da aus und will WM spielen, weil ich für Lettland spielen kann. Mit 35 vielleicht eine seiner letzten WMs. Ja, auch irgendwo verständlich.
Ja, absolut klar. Aber du siehst, dass nicht mehr so viel Herzblut drinsteckt, und bei Krefeld geht es ja drunter und drüber. Aber wie gesagt, das hat da nichts verloren, und auch wir stehen an der Seite der Krefeld-Pinguine, das muss man ganz klar sagen. Ja, lass uns mal über den Rookie des Jahres sprechen. Magenta Sport sucht ja den Rookie des Jahres. Da sind jetzt, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler nominiert. Alexander Blank von den Krefeld-Pinguinen. Julius genau. Karrer von den Nürnberg Ice Tigers, Taro Jentsch, der eine überragende Saison spielt von den Iserlohn Roosters, dann Erik Mick von den Eisbären Berlin, Florian Elias, der natürlich auch schon in der Trading-Geschichte mit drin steckt, was die NHL anbelangt, und Mirko Pankowski, einer der Torhüter von der Düsseldorfer EG. Und ihr dürft gerne auf die Homepage der Penny DEL gehen und dort abstimmen. Da findet ihr einen Link und helft den Jungs, sich ein bisschen zu etablieren. Ich finde das eine coole Geschichte und ich glaube, alle 5 oder alle 6 haben es verdient, oder?
Ja, ich finde die Auswahl grundsätzlich schon mal sehr gut. Wenn man über die Namen und die Position der Spieler guckt, gibt es ja diverse Regeln, die eingehalten werden müssen. Jahrgang und wie viele Spiele darfst du nicht vorher in der DL gemacht haben. Ne? Also nur wenn du weniger als 20 gemacht hast, bist du berechtigt dafür und so weiter. Die 6 sind allesamt grundsätzlich dazu berechtigt, der Rookie des Jahres zu sein. Jeder hat da seinen Teil in seiner Mannschaft zu beigetragen. Auch ganz unterschiedliche Rollen. Das sind ausgewählt jetzt ein Torhüter, 2 Verteidiger, 3 Stürmer. Puffy, da wird dir was auffallen? Das ist genau eine Reihe, ne?
Das ist genau eine Reihe, ja, genau.
Das ist genau eine Reihe. Ja, deswegen, sie haben sich anscheinend auf 6 begrenzt. Es hätten da sicherlich noch ein paar andere eine Rolle gespielt. Aber sie haben sich auf die 6 begrenzt. Ich für mich wähle Mirko Pankowski. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung als Torwartfreund. Wobei das für mich eine ganz schwierige Entscheidung ist zwischen Pankowski und Taro Jentsch. Weil was der Taro da aus den Nachwuchsligen Kanadas kommend fabriziert hat und wie in welcher Rolle der Powerplay und so weiter sich in Iserlohn eingefügt hat, Hut ab. Also das ist, wenn der da einfach noch ja, draus, also weiter lernt und das alles aufsaugt, was. Und ich meine, guck mal die Mitspieler an, die er da hat. Wenn der das mitnimmt dann, und dann an seinem Körper noch ein bisschen arbeitet, dann Hut ab, dann kann das einer der nächsten Jahre werden, der in Deutschland eine Rolle spielt.
Ja, aber ich finde auch Florian Elias macht einfach eine gute Figur, spielt eine super Saison auch dort. Ich meine, klar, der hat jetzt in der Reihe auch Mitspieler, die ihm natürlich das Ganze einfach machen. Aber du musst halt in dem Alter auch mal deine Leistung einfach nur mal bringen. Das finde ich schon outstanding. Aber wie gesagt, geht auf die Seite der Penny DEL. Und dort findet ihr den Link und stimmt ab für die Jungs, die haben es echt verdient. Ja, lass uns mal auf ein paar aktuelle Spiele eingehen. Also man muss ja jetzt nicht über alles gucken, aber dass man so zumindest mal die wichtigsten Spiele im Blick hat. Was mir eins aufgefallen ist, ich habe in unserem Sendungsplan habe ich Düsseldorf geschrieben, nicht Deggendorf. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Endlich hast du es geschafft. Glückwunsch.
Ja, Sonntag, 4. April hat Straubing gegen Düsseldorf gespielt, ein 0-4. Düsseldorf hat sich jetzt mittlerweile hochgeschoben auf den 4., jetzt sind sie wieder 5. Aktuell waren sie auf dem 4. Tabellenplatz. War ein ziemlich einfaches Spiel für Düsseldorf. Ich habe es gesehen, Straubing hat jetzt nicht so viel Gegenwehr gehabt. Aber was mich absolut fasziniert hat, war Mannheim gegen Bremerhaven.
Oh ja. Zwei absolute Defensivspezialisten, wenn sie wollen.
Ja.
Krasses Spiel, ja, ich habe auch einiges davon gesehen. Aber ja, Bremerhaven, nicht umsonst, ne? Tabellenplatz 2 im Norden, auch mit deutlicher Abstand auf 3, also die sind da fix. Denke, 1 und 2 wird sich da nicht mehr verändern. Wiederum Platz 3 bis 5 ist ja Wahnsinn, wie eng das ist. Da gibt es in diesem Quotienten, der jetzt gewählt wird, also die reinen Punkte zählen ja nicht, sondern die Punkte pro Spiel, sind das ja 0,05 Bereiche und so weiter. Und sehr witzig dabei, für mich immer noch das beste Social Media hat ja Düsseldorf, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Und die haben ja ganz spektakulär gestern zu Hause gespielt und haben Ingolstadt niedergerungen. Im letzten Drittel haben sie 3 Tore gemacht und ein 2-4 zu einem 5-4 gedreht. Und danach hat Düsseldorf im Social Media ein Posting gemacht, so ja, wir haben gewonnen, krass, was eine Energie, ganz, ganz wichtige Punkte, nehmt das. Und dann haben sie Iserlohn markiert, nehmt das, Iserlohn Roosters. Und, einfach, weil man weiß, weiß, dass das eine witzige Geschichte ist, weißt du, also nicht böse irgendwie die angegangen oder so. Und Iserlohn hat auch mit einem sehr, sehr geilen Bild geantwortet, wo du so Typen siehst auf einem Treppchen und also erst feiern, kriegt so eine Urkunde, spritzt da mit Sekt rum, wie so eine Siegerehrung. Und am Ende steht er auf Platz 2 und Düsseldorf steht nur auf Platz 3. Und das ist schon cool. Also das ist ein richtig gutes Niveau, um sich auf Social Media so ein bisschen anzugehen. Sowas mag ich. Aber einfach auch zu schreiben, so nehmt das Iserlohn Roosters, weil die sind ja mal in Quarantäne.
Ja, und die,
also deswegen, gewesen. Falsch in Quarantäne, muss man jetzt mittlerweile sagen.
Richtig. Und die DEG das echt drauf, mit so einem Augenzwinkern ihren Social-Media-Bereich abzuarbeiten. Ich finde es auch recht cool, was da immer kommt. Aber sie waren ja zum Teil zur Zwischenzeit auf Platz 4. Aber Iserlohn hat da 3 Spiele weniger. Die haben zwar weniger Punkte, aber 3 Spiele weniger. Deswegen ist Iserlohn immer noch auf Platz 4. Aber ich denke mal, zwischen den zwei wird es sich ausgehen, weil die Kölner Haie haben sich jetzt nicht unbedingt in Topform gezeigt. Sie haben zwar das Duell gegen Augsburg mit 2-1 gewonnen, aber da muss von Köln einfach ein bisschen mehr kommen und ich glaube nicht mehr, dass sie an die Plätze ranreichen können. Ich meine, das sind nur 6 Punkte. Es kommt ja darauf an, was Iserlohn macht. Aber am Ende des Tages ist es so, dass Iserlohn schon einen Schwung nach oben macht.
Ja, da ist halt jetzt die Frage, wie sehr beeinflusst die das, dass die halt jetzt auf der einen Seite haben sie vielleicht ein bisschen Vorteil, weil sie ein paar Tage Pause hatten, mit denen sie nicht gerechnet hatten in diesem sehr, sehr, sehr straffen Programm. Die müssen das ja jetzt auch noch irgendwie durchziehen. Das werden ja jetzt, also der Spielplan sieht jetzt vor, dass Iserlohn diverse Nachholspiele hat. Und da kann es durchaus sein, dass Iserlohn jetzt am Ende 3 oder 4 Spiele in 4 oder 5 Tagen machen muss, um die Spiele wieder reinzuholen. Das wird dann natürlich ein Faktor sein, ne? Wenn du kämpfst um den letzten 4. Platz, brauchst jeden Punkt und spielst dann aber 4x5 Tagen oder so. Das wird schon ganz, ganz, ganz eng und schwer für Iserlohn. Bin sehr gespannt und du hast es, ja, da müssen wir einfach abwarten, wie die reagieren. Die haben heute Abend, kehren die zurück in den Spielbetrieb und ich finde, Köln hat, weil du gerade über Köln gesagt hast, dass sie es nicht mehr schaffen, die haben heute Abend, finde ich, glaube ich, einfach so ihr absolutes Endspiel. Die spielen heute zu Hause gegen Mannheim und ich meine, in dem Moment, wo ich Mannheim sage, ist es für mich eigentlich fast unmöglich, dass sie das heute gewinnen, aber die müssen heute Mannheim schlagen, sonst sind sie da weg.
Ja, das glaube ich auch. Und gerade München hat gezeigt, mit dem 5-0 zu Hause gegen die Eisbären, also in Berlin bei den Eisbären 5-0 gewonnen, das musste auch erstmal machen. Und wenn man ehrlich ist, hatten die Eisbären nicht den Hauch einer Chance.
Also, ja, München ist, ich habe das Interview mit, Torwart gesehen und Danny aus den Birken, genau, und der hat irgendwie gesagt, dass sie vor ein paar Wochen, die haben ja die ersten beiden Verzahnungsrundenspiele so auf die Fratz bekommen, unter anderem 8-3 in Iserlohn und danach haben sie sich wohl zusammengesetzt und dann hat es wohl da einfach innerhalb der Mannschaft mal ein bisschen geraucht und er hat davon gesprochen, dass sie ganz viele kleine Details sich angeschaut und besprochen haben und seitdem geht es in München so Step by Step bergauf und sie haben ja mit ihren Ergebnissen der letzten Wochen doch absolut dafür gesorgt, dass sie wieder zurück sind im Rennen und sind Zweiter hinter Mannheim, unangefochten. Ich glaube, für die geht es jetzt einfach auch nur darum, sauber reinzukommen in die Playoffs.
Ja. Ingolstadt, wir haben gerade über Michael Gartheig gesprochen. Da kannst du uns bestimmt kurz was dazu erzählen, oder? Also mir ist es auch aufgefallen.
Ich habe gesehen halt, ne, Ingolstadt spielt da auf Platz 3, die spielen da mit und dann habe ich mir mal tatsächlich die Mühe gemacht. Es gibt ein wunderbares Statistik für alle Statistik-Freaks. Gibt es eine wunderbare Datenbank. Und da habe ich mir einfach mal die Statistiken angeguckt, der Torhüter seit Beginn der Verzahnungsrunde und habe festgestellt, dass der vorher von dir auch hochgelobte, von uns allen hochgelobte und absolut outstanding spielende Torhüter Michael Gartheig ja quasi gar nicht mehr zu sehen ist. Also Platz 24 Der, also wenn du nur die 6 Spiele der Verzahnungsrunde nimmst, ne? Also nee, 8 Spiele haben die gemacht, 6 hat er gemacht, 2 hat sein Kollege gemacht, der Nicolas Darfs. Und da hat der Michael Gartheig 3 gewonnen, 3 verloren, 3,82 bei einer Fangquote von 86% nur. Also entweder hat er irgendwas, was der durch die letzten Spiele durchschleift an Verletzungen, was er nicht bekannt geben wollen. Mhm. Oder es kommt dann tatsächlich mal zum Tragen, Crunch-Time-Goalie. Welcher Torhüter kann auch in den Playoffs? Für mich immer noch das absolut krasseste Beispiel, was ich ever gesehen habe, ist Roberto Luongo. Der war früher in der NHL in der Regular Season einer der besten Torhüter, die es je gab. Aber in dem Moment, wo Playoff-Spiel 1 anstand, hat er nur noch Pizzas gefangen, aber nichts mehr sonst. Also da ist er einfach, ich weiß nicht, ob das mental dann einfach für den einen oder anderen nicht mehr möglich ist, aber er hat es nicht mehr gebacken bekommen und in Playoffs hat er kategorisch versagt. Und wenn ich mir die anderen Statistiken angucke, es ist er ein absolut, also Sebastian Vogel, 8 Spiele, 1,39 bei 3 Shutouts, boah, also er ist ja ein Brett.
Das ist absolut ein Brett, muss man echt sagen. Aber ich
Matthias
fand halt
Niederberg auch. Niederberg hat auch 7 gespielt für die Eisbären, auch 92% Fangquote, 2 Shutouts. Felix Brückmann steht bei 0,99. Die Adler Mannheim haben den Luxus, dass sie das durchziehen. Ne? Die haben in der regulären Saison Hälfte gemacht, genau. Und jetzt wieder. Also Endras hat genau 6 Spiele, 4 Spiele, 240 Minuten. Er hat 4 Spiele, einmal mit Overtime, 242 Minuten. Also sie machen genau wieder Arbeitsteilung. Auch beeindruckend. Bin gespannt, ob sie das in Playoffs auch so machen, weil spätestens irgendwann sagt man ja mal, musst du dich festlegen, aber Brückmann 0,99, Dennis Endras glatt 2 Gegentorschnitt, brutal.
Ja, ist schon Wahnsinn, aber ich finde auch den Darfs von Ingolstadt, der hat echt gute Leistung gezeigt. Also der hat sich echt gemausert, der war ja immer so im Rücken von Michael Gartheig, aber der hat jetzt echt 2, 3 wirklich sehr, sehr gute Spiele abgeliefert und hat zu Recht eine sehr, sehr gute Statistik, muss man sagen.
Ja, und du musst ja bei ihm halt einfach auch nochmal sehen, wie verdammt jung der Kerl ist, ne?
Ja, sicher.
Der ist 2000er Jahrgang und das ist ja seine erste volle, DEL-Saison. War die letzten Jahre in Kanada, denn der junge Mann ist Deutsch-Kanadier und hat sogar schon für die kanadische U20 gespielt. Also der hat sich anscheinend noch nicht entschieden, für welches, also du spielst dich dann ja erst fest für ein Land. Und vor allem NHL gedraftet. Dritte Runde, New Jersey Devils, mit 20 Jahren, 1,93, also da ist noch so viel Potenzial, was sie auf der Bank haben. Respekt für den Jungen, in München geboren, eigentlich sein Leben lang in Kanada gespielt, da wieder rübergeholt zu haben und hier untergebracht zu haben. Also Kompliment.
Der war in der OHL bei den Guelph Storm. Ja. Wer kennt sie nicht?
Gulf Storm, ja klar.
Natürlich. Das könnte jetzt aber Automarke sein oder was. Ne? Hier. Kaufen Sie den neuen Gulf Storm in der neuen Variante. Ja, whatever. Aber der hat echt Potenzial und ich glaube, da haben sie einen im Rückhalt oder im Rücken von Michael Gartheig, der absolut das Potenzial hat, auch wichtige Spiele zu gewinnen. Bin ich mir ziemlich sicher.
Und vor allem, er kann halt einer für die Zukunft sein, ne?
Absolut. Ich meine, man hat gesehen, dass die Saison für die Zukunft sehr, sehr wichtig ist. Ne? Also es haben viele junge Spieler haben viel Spielpraxis bekommen und die zeigen es einfach mit Leistung. Und das finde ich wirklich super, was die da machen.
Bei Leistung bist du eigentlich auch schon wieder, müssen wir nochmal über die Feldspieler reden. Weil das finde ich auch wieder, auch da habe ich mir mal ganz kurz angeschaut, wie sieht es denn in den 8 oder 9 Spielen aus, die in der Verzahnungsrunde jetzt gemacht worden sind. Und wir hatten ja in der Hauptrunde von Topscorern gesprochen und was Herr Fischbuch und Nöbels da abziehen. Aber jetzt in der Verzahnungsrunde, Yasin Elis, 8 Spiele, 13 Punkte. Sein Kollege Chris Berg, 8 Spiele, 12 Punkte. Und vor allem, ich finde es echt beeindruckend, Daniel Schmölz, krass, hatte ich 0 auf dem Schirm.
Nee, 8
Spiele,
nicht
11
ehrlich.
Punkte.
Ja. Also cool. Das ist schon Wahnsinn und das ist denen echt zu gönnen Und man sieht einfach, dass die Reihen auch funktionieren dort. Ne? Und das ist das aggressive Vorchecken, was ich oft schon in den letzten Sendungen auch gesagt habe. Und da merkt man einfach, dass in dem Bereich wirklich das Ganze funktioniert. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wenn man jetzt nochmal auf die Tabelle abschließend blicken, Ingolstadt Platz 3, Straubing mit 11 Punkten Abstand auf Platz 4, dahinter Schwenningen. Also zwischen Schwenningen, Straubing und auch Augsburg. Augsburg liegt nur 3 Punkte hinter Straubing. Da wird es nochmal richtig eng, muss ich sagen.
Ja, absolut. Also die nächsten Spiele werden da entscheiden. Muss halt jetzt auch mal gucken, der Spielplan nach hinten raus, der ist jetzt einfach knackig. Wieder viele Back-to-Back-Spiele, das kommt natürlich jetzt auch drauf an. Ich habe es nicht bei jeder Mannschaft einen Überblick, wer ist durch mit diesen Back-to-Back-Geschichten, wer ist zu Hause, wer ist noch auswärts. Ne? Also heute sind es ja 4 Partien, morgen spielen 5. Das heißt, da sind fast alle einfach am Spielen. Und Mannheim, wie gesagt, heute in Köln, morgen in Düsseldorf. Hat es da die DEG vielleicht leichter, weil Mannheim mit dem zweiten Spiel kommt. Iserlohn spielt jetzt 2-mal hintereinander. Das wird eine knackige Geschichte und die nach hinten raus in dem ein oder anderen Duell dann. Und guck dir die Tabelle, wie gesagt, an. Das ist 0, irgendwas Punkte, die in diesem Punktekoeffizienten da am Ende einen Unterschied jetzt machen.
Ja, klar. Das muss man einfach sagen. Lass uns mal auf die nächsten Spiele blicken und nächste Woche wissen wir eindeutig mehr, was da läuft. Aber wir haben ja noch ein zweites Thema, auf das ich gerne kommen möchte, und da kannst du uns natürlich etwas mehr dazu sagen.
DEL 2.
Ja, DEL 2 geht drunter und drüber. Ne? Also man hört ja viel.
Gerade wieder eher drunter, hey.
Ja, ich möchte aber erstmal über ein paar News sprechen. Also ich finde es herausragend. Die Dresdner Eislöwen haben auf dem Sportdirektorenmarkt zugeschlagen und da kam gleich ein Name, Matthias Roos.
Ja, wow, haben sie mich mega überrascht mit.
Ja, absolut. Der ja in Krefeld in den letzten Jahren war und ich glaube, das ist einer der Sportdirektoren, der es wirklich drauf hat, der ein breites Netzwerk hat und der Dresden etwas mehr nach oben bringen kann, muss ich sagen.
Ja, die Meldung aus Dresden hat definitiv, also das war ja nicht nur diese eine Meldung, sondern in der Meldung mit Matthias Roos war noch so viel mehr versteckt, was für den gesamten Standort Dresden von absoluter Zukunftsbedeutung ist. Also erstmal haben sie natürlich seit Jahren mit Westminster einen sehr zahlungsfähigen Hauptsponsor. Sie haben vor ein paar Wochen, ja erstmal haben sie während der laufenden Saison Rico Rossi als Trainer entlassen und haben Andreas Brockmann geholt als Nachfolger, der vorher in Kaufbeuren war 4 Jahre und da im Sommer die Wege sich getrennt haben und die mal was Neues machen wollten. Dann haben sie einen sportlichen Berater gehabt mit Marco Stichnot. Dem haben sie etwas auch überraschend. Vor 4 Wochen haben sie da mitgeteilt, er ist weg. Wo ich mir auch schon dachte, hey, das war doch eure sportliche Kompetenz. Ja, genau. Was machen sie denn jetzt? Und diese Lücke haben sie jetzt geschlossen mit Marco Roos, aber mit Matthias Roos. Aber nicht nur das, sondern sie haben bekannt gegeben, dass sie die Bürgschaft für die DL in der nächsten Möglichkeit hinterlegen werden, um für den Standort klipp und klar zu sagen, wir ziehen das Ding jetzt, das Pferd satteln wir von hinten auf, machen einen kompletten Kaderumbruch. Man munkelt, da wird nicht viele werden bleiben. Also das wird das Ingolstadt der DEL 2. Die werden mal vermutlich zweistellige Neuzugänge haben. Und der Herr Roos darf da jetzt erstmal schalten und walten. Und um sich für die DEL vorzubereiten, wird die Arena modernisiert und die Energieverbund Arena bekommt Flexbanden, die in der DEL
gelesen,
schon Pflicht sind. Mhm. Also die brauchst du, um in der DEL zu spielen. Für den Zuschauer, wer das nicht weiß und die Bandensysteme in der DEL und der DEL 2 miteinander vergleicht, gibt es so einen schönen krachenden Check an der Bande in der DEL, dann sieht man so schön, dass die Bande so wahnsinnig mitschwingt. Das ist auch verdammt wichtig, denn das reduziert mögliche Kopfverletzungen. Laut Statistik irgendwas 35-40% weniger Gehirnerschütterung. weil die Bande halt nachgibt. Guckst du mal ein DEL2-Spiel, vielleicht bei einem der Aufstiegsaspiranten da in Nordhessen.
Schwingt der Kopf mit.
Nicht die Bande. Aber nicht die Bande. Oder du hast sowas wie in Kassel, nämlich eine Holzkonstruktion noch oben als Bandenkante, was ich halt mega gefährlich finde. Also deswegen, die machen es schon richtig, die gehen den Schritt und sagen, jawohl, wir machen ein neues Flexbandensystem, wir wollen uns professionalisieren und ja, wie gesagt, rund um die Arena wird es noch ein paar Umbauten geben, haben sie bekannt gegeben, auch in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Dresden und so weiter. Also ja, da ist, muss ich mal sagen, Hut ab, Dresden, die klotzen ran und machen nicht nur große Töne, sondern bis jetzt, also in der Planung sieht das gut aus und jetzt muss Matthias Roos dort halt ein, ne?
Ja, absolut. Aber ich hätte mit der Meldung hätte ich nicht gerechnet. Also, dass sie die Bürgschaft hinterlegen von 816.000 Euro, dass die da gleich mal so loslegen, finde ich super ambitioniert. Man kann ihnen echt nur Daumen drücken, dass es auch so läuft, wie sie sich vorstellen. Aber Matthias Roos ist ja auch kein Unbekannter. Ich meine, er war ja auch schon, wie gesagt, jetzt in Krefeld. Er war in Bad Nauheim. War er ebenfalls. Also der bringt da schon kräftige Erfahrungen mit und man kann denen echt nur die Daumen drücken. Ja. Es gibt leider eine Negativschlagzeile von den, jetzt muss ich gerade selber schauen, jetzt ist es weg.
Eispiraten aus Krimmenschau.
Danke, an Jukov. Ja, ja,
an, leider ja, Auto, Andrukov.
Leider Autounfall gehabt und ist für die Saison raus.
Ja, gute Besserung nach Krimmelschau.
Ja. Ja.
Das wünscht man niemandem. Der hat am Montagmorgen wohl, Montag oder Dienstagmorgen einen Autounfall und muss sogar operiert werden und mehr hat man nicht bekannt gegeben. Aber das hört sich nicht gut an. Deswegen gute Besserung an der Stelle an Ilja Andrukov. Einer der Garanten dafür, dass Krimmelschau irgendwie um Platz 8 doch noch mitkämpft. Mhm. Wie auch immer die Nummer jetzt in der DEL 2 ausgeht, da machen wir vielleicht gleich den Übersprung. Denn ja, da ist jetzt gerade mal Stillstand angesagt. Und vermutlich können wir mal ganz, ganz schwer davon ausgehen, dass die jetzige Tabelle in der DL2 auch die Abschlusstabelle ist, denn wir wären jetzt noch bei Spieltag 51-52 am folgenkommenden genau. Wochenende gewesen. Ja. Aber ja, dieses verdammte Virus hat wieder um sich geschlagen. Und bestätigt ist es, es steht überall mehrere Fälle. Also in Heilbronn ist es tatsächlich eine signifikante Zahl an Fällen. Auch wir in Bietigheim haben wohl wieder bestätigte Fälle. Und nach unserem Spiel in Heilbronn hat sich ein Spieler, der Heilbronner ist, vom Eis gekommen und hat quasi zu seinem Arzt gesagt, hey, ich glaube, ich habe Fieber. Die haben sofort gehandelt, haben Schnelltest positiv, haben sie die ganze Mannschaft getestet. Und haben halt anscheinend dort mehrere Schnelltests gehabt und haben uns am nächsten Morgen dann, oder über Nachtfieber oder wie auch immer, und haben uns dann am nächsten Morgen informiert. Unsere Spieler waren noch nicht in der Halle und so haben wir sie angerufen und haben gesagt, Jungs, sofort daheim bleiben, gar nicht mehr die Haustür verlassen, wir melden uns. Und ja, dann geht das Prozedere so seinen Weg. Ne? Dann sind wir erstmal daheim geblieben, weil hast ja eine Inkubationszeit. Hättest du da jetzt direkt am Sonntag getestet, wären wir vermutlich alle negativ gewesen, aber hast es vielleicht in dir. Deswegen bleibst du da dann halt erstmal daheim. Und dann haben wir jetzt gestern PCR getestet und da hat es tatsächlich wohl Fälle gegeben. Und deswegen warten wir ab, was da jetzt passiert. Frankfurt, weiß ich, hat auch PCR getestet, bei denen dieselbe Geschichte und bei Bad Nauheim auch. Und das hat die Liga jetzt einfach heute wohl dazu bewogen, sich nochmal zusammenzusetzen, zu überlegen, was machen wir jetzt mit diesem letzten Wochenende? Wollen wir die Gefahr gehen, dass sich da vielleicht noch mehr Mannschaften untereinander anstecken? Oder brechen wir vielleicht einfach die Hauptrunde jetzt ab und werden anhand der Koeffizienten, also Punkte durch Spiele, dann würde sich in der Tabelle nämlich auch gar nichts mehr ändern. Dann würden wir einfach Platz 1 bis 8 feststehen und die Mannschaften, die nicht in den Playoffs sind, nämlich leider damit Krimmitschau, Bad Nauheim, Lausitz, Dresden und Bayreuth, die hätten Stand heute Saisonende und ja, unter vorgehaltener Hand ist das wohl tatsächlich auch das, was jetzt entschieden wurde, aber es ist noch nicht offiziell, also vielleicht featuren wir hier, machen wir die heißen News direkt aus der Liga-Versammlung, aber es ist noch nicht offiziell bestätigt, also ich gehe mal schwer von aus, dass das der Fall ist. Dann brichst du die Hauptrunde ab, wie geht's weiter? Du spielst Playoffs, höchstwahrscheinlich, aber ich würde mal fast darauf setzen, dass sie zwischen die Playoffs und dem jetzt letzten Spiel am Ostermontag minimum mal eine zweiwöchige Pause machen, in der alle Mannschaften diese Quarantäne irgendwie einhalten.
Ja, gut, wird man sehen. Also es ist natürlich sehr, sehr bitter, dass das jetzt so extrem aufkommt alles. Wenn man auf die letzten Spiele schaut, ihr wart ja jetzt, ihr habt jetzt am 1. April, habt ihr keinen April-Scherz hingelegt, ihr habt 4-1 in Krimitschau gewonnen.
Zu Hause gegen Krimitschau, ja.
Zu Hause gegen Krimitschau, richtig. Und wenn man mal auf die Tabelle sieht, weil du gerade Bayreuth angesprochen hast, also wenn man mal sieht, dass Kassel 112 Punkte hat und Bayreuth nicht mal die Hälfte davon. Also es ist schon überragend, was Kassel da abgezogen hat.
Das ist die Frage, war Kassel jetzt so gut oder Bayreuth so schlecht?
Ja, ich glaube, da ist es wohl das Erstere, dass Kassel so gut ist, die natürlich eine brutale Saison spielen und da muss man den natürlich...
Wenn du in 49 Spielen halt auch nur 108 Gegentreffer schluckst, ne? Und der nächst schlechteste Gegentor, wie gesagt, ist halt Frankfurt mit 141. Also du hast nochmal 30 Tore weniger kassiert als deine Konkurrenz.
Ja gut, da kommt mal der Tabellensechste, der ESV Kaufbeuern, die schießt ja halt mal zu Hause mit 10-3 aus der Halle, ne? Kann man mal machen. Das ist natürlich auch nicht ganz so verkehrt, ne? Also da haben sie schon was geboten, muss ich sagen, aber der Standard ist natürlich schon seit Jahrzehnten Weltklasse und die bieten natürlich in der DEL 2 auch immer ganz, ganz starke Auftritte, das muss man einfach sagen. Ja, ihr wart dann in Heilbronn, genau. Also quasi Derby.
Ja.
Seid ihr mit dem Fahrrad drüber gefahren oder?
Nee, kann man ja eigentlich, ganz, ne? Geht's nicht. Nehmen wir tatsächlich den Bus für, aber du hast schon recht. Normalerweise 30 Kilometer kannst du, ist halt super, ne? Ostersamstag musst da irgendwie erst um 15 Uhr in der Halle losfahren, weil du um 18.30 Uhr spielst und hast einen ganz kurzen Weg und ist für alle super. In dem Fall war es halt für uns blöd, weil wir uns da halt angesteckt haben, vermutlich. Und deswegen jetzt erstmal wieder Pause haben. Aber ja, wie gesagt, du hast einen kurzen Weg gehabt, Derby. War mega spannend, war ein hochklassiges Spiel, wirklich. Aber der Schiedsrichter kam nach dem Spiel an und haben gesagt, wow, das war mit eins der besten Spiele diese Saison. Das war unglaublich schnell, fand ich auch. Und richtig gut. Also auch beeindruckend, Heilbronn. Ich bin sehr gespannt, wie gesagt, die haben eine hohe Anzahl an Fällen jetzt leider, was man so hört. Deswegen bin ich super gespannt, können die jetzt an den Playoffs teilnehmen, weil die müssen auf jeden Fall eine Quarantäne vom Gesundheitsamt schaffen, die das vorher wieder rauszukommen mit einem Training oder starten die ohne Training in die Playoffs. Kann alles passieren. Ja. Wenn die deswegen jetzt die Playoffs nicht erreichen würden, obwohl sie sich da so krass rangekämpft haben, wäre bitter für Heilbronn. Gut, Nutznießer wäre dann vermutlich Krimitschau. Aber da müssen wir jetzt einfach die nächsten Tage abwarten.
Ja, ich wollte gerade sagen, also auf jeden Fall die ersten vier Plätze haben Heimrecht. Das wäre Kassel, Tölz, Freiburg und ihr mit den Bietigheim Steelers. Ihr hättet also Heimrecht, was natürlich zu den Zeiten ja vielleicht von Arsch ist, weil, ne, du hast keine Zuschauer, wie du immer so schön sagst. Aber es ist aber natürlich ein Vorteil, weil du hast keine Busfahrt. Du musst dich nicht im Bus setzen, du musst dich nicht rumquälen, sondern du kommst von zu Hause oder vom Hotel oder wie auch immer, fährst zum Stadion, ziehst dich um, fertig. Das heißt, den Vorteil hast du schon mal. Klar.
Ja, Hotel ist ein super Stichwort. Ich habe in der DEL überlegt man das tatsächlich. Wie spielen wir die Saison zu Ende? Wie gehen wir auf Nummer sicher, dass sowas wie jetzt ein Iserlohn falsch getestet und hin und her oder überhaupt positive Fälle, wie können wir das vermeiden bestmöglich? Und die überlegen tatsächlich, ihre Mannschaften in Hotels zu stecken, beziehungsweise beispielsweise den Modus so ganz leicht abzuändern und zu sagen, die spielen ja nur Best-of-Three-Serien, aber in der Best-of-Five-Serie spielst du ja eigentlich hin, zurück, hin. Also ne, Heim, Auswärts, Heim, Auswärts, Heim, Auswärts. So auf die Art. Dazu sagen wir, gucken mal rüber, über den großen Teich, die machen das eigentlich ganz clever. Die spielen nämlich immer, spielst vielleicht erst deine beiden Auswärtsspiele an einem Freitag, an einem Sonntag. Du musst dementsprechend nur einmal reisen, übernachtest zwar, bist aber in einem Hotel, ja, genau. Kannst die Mannschaft dementsprechend abschotten, dass sie sich nirgendwo anstecken. Und dann fährst du wieder nach Hause und der Gegner kommt quasi mit dem Bus hinterher, geht selber in ein Hotel, um alle so bestmöglich irgendwie davor zu bewahren. Keine Ahnung, ob sie sowas auch überlegen.
Ja, aber das ist ja eigentlich nur richtig. Du weißt, wie es bei uns früher war, die Auswärtsfahrten, das ist jetzt eine andere Liga gewesen, aber selbst das geht ja auf den Sack, weil du kommst an, du packst die Tasche aus, du musst deinen Platz suchen, du setzt dich hin, du packst aus. Bis du da einfach mal drin bist, ist das natürlich mal eine ganz andere Nummer und so ist es in der DL2, glaube ich, auch. Klar, das sind andere Voraussetzungen, du reist früher zum Spiel an, du musst keinen irgendwie in Mainz an der Tanke abholen, weil das Auto irgendwie gerade verreckt ist, das ist natürlich auch so eine Geschichte, aber am Ende des Tages bist du einfach ruhiger, du bist entspannter, du kommst lockerer in die Halle und das ist schon ein Vorteil, absolut. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Ja, bleibt abzuwarten. Also ich bin gespannt, was da jetzt für eine offizielle Meldung der DL2 kommt. Wir können ja irgendwann vielleicht René nochmal fragen. Schöne Grüße an der Stelle. Der hat jetzt natürlich keinen einfachen Job. Ich glaube, bei dem raucht gerade der Kopf, glaube ich. Von dem her gutes Verhandlungsgeschick und sind wir mal gespannt, was da passiert. Aber es gibt ja noch eine andere starke Liga auf der Welt. Da würde ich gerne mit dir zusammen auch nochmal einen Blick drüber werfen.
Ja, da haben wir lange nicht drüber gesprochen. Da hast du vollkommen recht.
NHL.
Ja, die NHL, die läuft ja so ein bisschen im Hintergrund. Also wenn man gewohnt ist, im täglichen Rhythmus deutsches Eishockey zu sehen, dann hast du es natürlich schwer, irgendwo nochmal die NHL im Blick zu behalten, weil du kannst keine 7 Stunden Eishockey gucken und bleibst dann nochmal auf für 3 Stunden NHL. Da wird es einfach ein bisschen schwieriger. Hast du es verfolgt?
Ja, also ich krieg's natürlich mit, ne? Es läuft bei uns in der Kabine ja immer wieder und die Jungs gucken da auf jeden Fall Minimum mal die Highlights. Wenn wir nachts zurückkommen von irgendeinem Auswärtsspiel, dann ist es meistens so, dass ich vorher da bin und dann auf jeden Fall auch schon mal eins der laufenden aktuellen Spiele irgendwie anmache und dann gucken die Jungs da vielleicht noch ein paar Minuten. Deswegen, ja, bin da relativ up to date. Ich kann dir beispielsweise sagen, dass Philipp Grubauer von einem anderen Stern ist.
Nicht von einem anderen Stern, der ist ein anderer Stern. Echt? Ja. Also Grubi war ja in der Vergangenheit immer mal so hoch und runter. Ne? Also du hast gemerkt, der hat brutal geile Spiele, dann hat er wieder 2 Flops drin und war halt nicht so stabil. Aber das, was er jetzt gerade zeigt, das ist wirklich Morg vom Org. Also muss man echt sagen, ey, da reißt er einen raus.
Ja, Grubi war, also erstmal war er in Washington ja immer hinter Holtby so ein bisschen im Schatten. Ja. Da hat er halt immer Braden Holtby vor sich gehabt. Aber am Ende des Tages hat er damals die Playoff-Serie, die erste Runde gestartet als Goalie, als sie den Stanley Cup gewonnen haben. Ja. Dann ist er nach Colorado gegangen, hat da jetzt auch seitdem ja eigentlich unangefochtene Nummer 1. Und was er diese Saison abzieht, ist halt einfach wirklich von einem anderen Stern.
Ganz brutal.
Und freut mich einfach wahnsinnig für einen deutschen Spieler, dass nicht nur Herr Dreiseitel zeigen kann, dass er Tore schießt von irgendwo, sondern dass Grubi halt auch Tore schießt. Dass der Grubi da wahnsinnig hält. Absolut, also krass auch, negativ krass. Vancouver Canucks, komplett rausgenommen gerade aus dem Spielbetrieb, 21 positive Fälle.
Also
der gesamte Taxi-Squad und die Mannschaft, ja.
Vielleicht haben die wie heißt dieser Spring? Diese Studentenparty, war das Spring Break irgendwie in Vancouver, kann es sein? War da irgendwie die Bikini-Party im Boat-Anzug oder was war da? Also schon was, das ist schon Wahnsinn.
Ja gut, ja, okay. Genau. Aber also die haben wohl auch so eine Mutationsvariante, brasilianisch oder sowas habe ich gelesen. Und 21 Leute mittlerweile, die sind erstmal komplett rausgenommen, alle in Quarantäne, da geht gar nichts. Dementsprechend verschiebt sich da natürlich in den Tabellen alles ein bisschen und hat für einige Nachholspiele jetzt gesorgt. Das wird hart auch für die. Aber dafür ist es halt die professionelle NHL, dass die sowas haben wie den sogenannten Taxi-Squad. Das heißt, zu deinen 21 oder 22 Spielern, die du am Spielabend in der Kabine hast, gibt es quasi noch so einen Schattenkader von 8 bis 10 Spielern, die mitreisen, auch Hotel und mit allem drum und dran, damit sie nämlich jederzeit einsetzbar sind und du die nicht von extern mit Quarantäneregeln und so weiter, sondern die reisen mit der Mannschaft mit und trainieren, immer separat, damit die bereit sind für den Call mit, heute bist du dran.
Gut, oder es spielt der Zamboni-Fahrer. Ey, ich meine, das haben wir ja auch schon mal gehabt, ne? Also das ja. ist ja auch durchaus möglich, dass genau. der mal einspringt im Tor und den Sieg holt. Ja, wenn man auf die Tabellen schaut, deine Maple Leafs, Marco, unangefochten natürlich vorne dran, da läuft es richtig gut.
Ja, aber das war auch eine Statistik, die wieder rausgekommen ist gestern, oder gestern ist er der neue Statistik-Rekordholder. Jack Campbell hat ja gerade Freddy Anderson so ein bisschen im Tor abgelöst als Nummer 1, weil der wohl auch mit einer nicht veröffentlichten Verletzung durch die Saison geht, mit der er einfach wohl noch braucht, um fit zu werden oder der Alte wieder zu werden, und seine Spiele waren halt einfach nicht gut dieses Jahr. Und ja. jetzt ist Jack Campbell wieder fit und holt den 10., also seit Saisonbeginn hat er jetzt 10-mal für die Maple Leafs gespielt und hat 10-mal gewonnen. Ja. Und das ist ein neuer Franchise-Rekord für die Toronto Maple Leafs. Noch nie hat ein Torwart 10-mal in Folge für die Maple Leafs gewonnen. Dachte bei so einer erfolgreichen Franchise, irgendwo 30er, 40er, 50er Jahre, war das doch bestimmt mal dabei, dass die Leafs 10 in Folge gewonnen haben. Nö, ist nicht. Er ist der Erste. 9-9 war das meiste bisher. Er hat jetzt gestern, heute Nacht den Franchise-Rekord gesetzt. 10 Spiele in Folge für die Toronto Maple Leafs, die er gestartet hat, hat er auch gewonnen. Also,
ja.
Ja, da läuft, du hast schon recht.
Ja, nee, das ist auch richtig so. Edmonton, Platz 2. Wenn man sich anschaut, was Leon Dreisaitl für Tore schießt, ist das nicht verwunderlich, oder?
Ey, was er da gestern wieder. Ich muss physikalisch mal erklären, wie das so geht.
Was der gestern gegen die Senators für ein Ding rausgeholt hat, also das ist schon. Also, er hat ja 3 Tore gemacht. Ja. Das ist also rein technisch, also ich breche mir da alle Haxen, alle Finger und den Rücken.
Ja, mit diesem Selbstbewusstsein, den per Schlagschuss auf der Torlinie stehend, dem Goalie oben quasi rein, an den Augen vorbei reinzuballern.
Reinzuzimmern.
Nee. Abartig. Ja, also Hattrick, also 4-Punkte-Spiel, McDavid wieder 4-Punkte-Spiel. Der steht jetzt bei 68 Punkten, McDavid, in 40 Saisonspielen.
Ja, das ist unfassbar. Also auch die haben Ambitionen. Ich meine, wir haben ja auch immer gesagt, ja, hinten die 2 Goalies, Smith und
Koskin.
Koskin, danke, ich wollte es gerade Kiskonen sagen. Kiskonen. Auch ein cooler Name eigentlich, aber die haben sich auch gesteigert her von ihrer Spielweise her. Also da, die sind auch ein bisschen sicherer, die geben mehr Rückhalt, und Edmonton hat da wahrscheinlich auch was vor in dieser Saison, glaube ich.
Ja, irgendwann müssen sie ja auch mal, ne? Wir haben sie oft kritisiert, haben gesagt, Mensch, denen fehlt so die Konstanz, und außer Dreisaitl und McDavid ist da nicht viel. Aber irgendwie haben sie es jetzt gerade gefunden. Natürlich auch da wieder spannend zu sehen. Die spielen jetzt nur die kanadischen Teams gegeneinander. Da ist Ottawa im Umbruch, Calgary läuft nicht zusammen, Vancouver komplett rausgenommen, aber bisher auch nur bei 47% der Spiele gewonnen. Da ist halt einfach die Frage, Toronto, Edmonton, Winnipeg, Montreal als 1 bis 4 marschieren die da jetzt in die Playoffs und dann kommen die richtigen Gegner? Ne? Oder ist die Division einfach nicht so krass überragend, wie jetzt Beispiel, wenn du in die Honda West guckst, Colorado, Vegas, Minnesota, Arizona, St. Louis, das sind ja alles Bretter.
Absolut.
Deswegen, das bleibt gespannt, da bin ich sehr gespannt drauf, aber Toronto hat dieses Jahr, sie müssen, und für unsere Folge nächste Woche wird es schon wieder ganz spannend zu sehen, in einer Woche ist Trading Deadline.
Ja, genau.
Und letzte Nacht, großer Trade, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Naja, musste leider ins Bett. Ich bin jetzt im Moment.
Ja. Wird dir sicherlich noch aus New Jersey was sagen.
Ja, sicher.
Und Kyle Palmieri, auch New Jersey.
Ja.
Beide zusammen im Doppelpack zu den New York Islanders.
Oh, das ist ja mal.
Die rüsten sich für die beschaffen Breite in ihren Kader. Ich habe einen ganz interessanten Tweet dazu gelesen. Die New York Islanders hatten sich letzten Sommer schon mit einem Spieler verstärkt aus New Jersey. Ich bin jetzt gerade raus, parallel, der dort sogar, sag's mir, Kapitän war. Mir fällt er jetzt nur auf Anhieb nicht ein. Und jetzt haben sie die beiden Assistenten geholt. Also irgendwie, sie haben einen Bock auf Führungskräfte im Team. Und die New Jersey Devils verlieren Führungskraft mit Sajak und Palmieri, die sind jetzt beide weggegangen und sind jetzt neu im Team der New York Islanders. Also da, ja, da die rüsten sich, wie gesagt, echt für die Playoffs. Gut. Und
ja. Im Moment sind sie punktgleich mit Washington, was ja in der Gruppe mit Boston, mit Pittsburgh ja auch nicht ganz so schlecht ist. Von dem her glaube ich schon, dass die da mehr vorhaben. Und wenn man nochmal auf die andere Gruppe zuvor schaut, Vegas natürlich mit einem brutal guten Lauf. Jetzt hat Marc-André Fleury jetzt nicht ganz so tolle Spiele gehabt, da hat er mal 2-3 verloren. Aber es lag nicht an der Leistung, sondern an der Teamleistung gesamt. Die war zum Teil dann schwierig. Und schöne Grüße an unseren Joe2Go unterstrich auf Twitter, an unseren Jörg, an unseren super Eishockey-Techniker Anaheim Ducks. Was ist los, Jörg? Können wir in den nächsten Sendungen mal drüber reden? Ich besorge dir ein paar Tempos und dann werden wir mal beleuchten, was da Sache ist und was nicht.
Ja, dieses junge Team. Das ja, gibt in 2 Jahre, dann reden wir wieder drüber, dass die Ducks weiter oben mitspielen, aber ich glaube, das brauchen die auf jeden Fall.
Ja, das mit Sicherheit. Mutual East Gruppe, Pittsburgh auf Platz 3, Boston auf Platz 4. Pittsburgh hat ja auch wieder sich gesteigert und ich finde das schon nicht schlecht, was Casey DeSmith im Tor der Pittsburgh Penguins abzieht. Das macht er schon echt nicht schlecht. Da sind die zwei etatmäßigen Goalies haben echt einen guten Lauf, muss ich sagen. Boston Platz 4, gut, war zu erwarten. New York Rangers Platz 5, ja, kann man, muss man nicht. Also die mischen zwar auch gut mit, aber wird man sehen und halt wie immer Buffalo
abgeschlagen. Ja, die brennen in den letzten Spielen ganz schöne Offensivfeuerwerke ab, die Rangers. Artem Panarin ist da, der Bradman ist wieder schwer am Scoren. Also die Rangers kommen offensiv richtig in Wallung, haben jetzt aus den letzten 10 auch 6 gewonnen. Und wer sich so ein bisschen da auch wieder, für mich immer, das ist Wahnsinn, dass die nichts offiziell gewinnen. Nashville aus den letzten 10 8 Stück gewonnen. Ja. Und haben sich da in dieser schweren Central Division mit Tampa und Carolina und Florida auf Platz 4 wieder geschoben. Ja, also.
Ja, es ist aber auch Sabanajet. Es ist ja auch so einer, der sehr, sehr stark ist. Man hat jetzt leider nicht ganz so viel von Capocacco gesehen, der ja das Übertalent letzte Saison war, von dem sie natürlich alle geschwärmt haben. Aber auch da merkst du, dass man erstmal die Leistung in der nächsten Saison einfach bringen muss. Da hinkt er vielleicht ein bisschen hinterher. Aber die haben von den Goalies her auch den Alexander Georgiev, der sehr stark ist. Keith Kincaid, der war, glaube ich, bei den New Jersey Devils letzte Saison oder vorletzte Saison. Und Igor Shesterkin, also die haben auch 3 Goalies, die da echt sich abwechseln können, die sehr, sehr stark sind. Und das nächste Spiel ist, glaube ich, gegen die Penguins. Da wird man sehen, wo sie stehen.
Ja, aber du hast es gerade gesagt, Top-Talente, die irgendwie mit dem Scoren noch nicht so ganz und so weiter. Der diesjährige First-Round-Pick Alexis Lafreniere, 38 Spiele, 12 Punkte, minus 6. Also ist die NHL ist was anderes als halt OHL oder WHL.
Ja,
ne?
Sicher.
Natürlich kommt er jetzt in ein Team, das auch sehr jung gerade ist, total im Umbruch ist, haben ja Henrik Lundqvist im Sommer verloren und so weiter. Ja, aber deswegen, er auch, also muss man da sagen, er bleibt hinter den Erwartungen zurück. Nur 12 Punkte für den First Overall Pick. Finde ich,
ist ein bisschen. Ja, also ein bisschen wenig, aber gut. Das war, ja. Wie du sagst, es ist ein anderer Schnack in der NHL und da muss man einfach mal gucken, wie das Ganze ausgeht. Aber wenn du gerade Torhüter ansprichst, das ist zwar jetzt die falsche Liga, aber ich habe mir letztens schon gedacht, ey, what the fuck, was macht Timo Pillmeier?
Pille macht gar
nichts. Weißt du nicht, ne? Also Pille hat ja den Rechtsstreit gegen Ingolstadt gewonnen, kriegt da Kohle und es gab wohl ein Interview, sagt, also er will auf jeden Fall mit Eishockey aufhören. Es gibt schon Optionen. Mich würde es sehr freuen, wenn Pille wiederkommt, weil Pille einfach für mich ein Typ ist, der in die Liga gehört, der ein brutal starker Goalie ist, der mir im Spielstil super gefällt. Und ich hoffe, dass wir den irgendwo nochmal sehen können. Also würde mich echt freuen, ja, Pille.
Aus der NHL auf Timo Pielmeier kommen. Also Hut ab, mein Freund. Den Übergang, den musst du mir später nochmal erklären.
Ja, das werde ich dir auf jeden Fall erklären. Aber wir haben gerade über Goalies gesprochen und da ist mir Pille sofort eingefallen. Weil an den
werden wir nächste Saison wiedersehen.
Den werden wir hoffentlich nächste Saison wiedersehen. Also Pille, Comeback. Ja, genau. Wir haben ja schon oft über die ganze Geschichte gesprochen, haben das lange aus den Augen verloren, aber es gibt ja auch noch eine österreichische Liga und lass uns da mal ganz kurz drauf gucken.
Eishockey Österreich.
Ja, die Österreicher. Also jetzt schon mal herzlichen Glückwunsch an Kärnten. Kärnten ist jetzt schon mal österreichischer Meister. Wusste ich auch nicht. Hat mich Jörg gestern darauf hingewiesen. Es ist also so, dass die im Finale stehen gegen Bozen.
Der KAC.
Der KAC. Der Kärntner AC. Und das ist das letzte österreichische Team in der Liga und sind somit automatisch österreichischer Meister. Herzlichen Glückwunsch. Super. Noch nix gespielt im Finale, aber schon Meister. So haben wir das gern. Ja. Ja. Haben sie sich aber verdient. Ich meine, der KAC hat in den Quarterfinals haben die Villach besiegt mit 4-1, sind dann im nächsten Spiel gegen Red Bull Salzburg, die hat man auch mit 4-1 mehr oder weniger vernichtet und steht jetzt im Finale gegen Bozen. Bozen hat gegen Whatever 4-1 gewonnen.
Bozen hat im Quarterfinal?
Ja.
Hat Bozen, Beats, was ist das?
Bratislava Capitals.
Bratislava Capitals.
Bratislava Capitals.
Das ist ja irre. Also ich finde es schon mal geil. Also diese Benamen von den Mannschaften sind schon verrückt. Aber ja. Die nennen, also die Hauptrunde heißt bei denen Grunddurchgang, Phase 1.
Ja, da kann nichts normal laufen. Das ist einfach so in Österreich. Ne? Ja,
aber da hast du beispielsweise Villach, die vom Platz 10, also 11 Mannschaften im Grunddurchgang Phase 1 dabei. Und Villach auf 10 schafft es dann über die Qualifikationsrunde als Dritter. Wie die, das haben die auch. Also was haben die denn da dann gemacht? 10 Spiele, 20 Punkte plus 8, der andere Gegner auch und haben sie eine Münze geworfen oder was? Und dann kommen die in die Platzierungsrunde. Ja. Also, dann gab's, also wie das sich zusammensetzt, also das ist ja was für höhere Mathematik.
Also wir können natürlich mit Jörg in der nächsten Folge drüber sprechen oder wenn ein findiger Zuhörer aus Österreich so nett wäre und würde sich bereit erklären, uns das mal mitzuteilen, wie das Ganze denn da funktioniert. Mein Geheimfavorit Dornbirn hat leider gegen Red Bull in der ersten Runde mit 4-2 in den Playoffs verloren, die dann im weitesten Sinne dann gegen KAC verloren haben. Und genau. Finale.
Die Vienna Capitals verlieren gegen Bozen 4-2.
Richtig, genau. Und somit Bozen und der KAC im Finale. Gestern hat Bozen das Finale klar gemacht mit einem 3-2 in der Overtime gegen Vienna Capitals. Somit ein spannendes Finale. Bozen war über die ganze Saison sehr stark, glaube ich, und der KAC hat bewiesen, dass er da oben hingehört. Deswegen, ich schaue mir diese Playoffs jetzt mal an und dann werden wir in den nächsten Folgen drüber berichten.
Ja, vor allem spannend finde ich, dass, ja okay, die Liga ist ein bisschen kleiner mit nur 11 Mannschaften. Für nächstes Jahr gibt es da eventuell auch Veränderungen. Da haben einige Antrag gestellt, in die Liga aufgenommen zu werden. Ja. Aber die haben trotzdem jede Serie Best of 7 gespielt. Ne? Hallo DEL, hallo, hört mal, Best of 7. Also es geht schon.
Ja, in der DEL
und vor allem,
hat man
du
halt
musst ja mal sehen, Bozen und KAC, das heißt, die reisen ja jetzt erstmal auch mal in zwei Länder. Und vorher war ja da noch hier Ferrafa aus Ungarn beteiligt.
Ich wollte gerade sagen,
es geht ja sogar Playoffs länderübergreifend.
Ja, die Vienna Capitals haben gegen Ferrafa gespielt. Also da sieht man schon, dass das länderübergreifend funktioniert, aber ich glaube, dass die DEL einfach auf Nummer sicher gehen will und zieht es in 3 Spielen durch. Kann gut sein, muss aber nicht. Aber gut.
Es ist halt alles anders.
Es ist, genau. Besser wird es nicht. Deswegen. Bozen gegen KHC Finale. Schaut es euch an.
Damit stehen auch die beiden Mannschaften im Finale, die in der ersten Tabelle, zweiten Tabelle und welche auch immer Tabelle, immer die ersten beiden waren. Ja. Also Hauptrunde, also Bozen erster, KAC zweiter, Qualifikationsrunde, also hier Platzierungsrunde, Bozen erster, KAC zweiter und jetzt Playoffs, einer von beiden wird's. Also es haben sich die Favoriten durchgesetzt.
Ja, absolut. Gut, das war aber auch zu erwarten. Ich meine, die Mannschaften sind, wie du sagst, generell in den Ligen oder in welchen Tabellen auch immer da jetzt per Schnapseln ausgewürfelt worden ist, immer oben dabei gewesen und wird bestimmt ein spannendes Finale werden, das mit Sicherheit.
Ja. Also ich habe das jetzt mir mal ganz kurz so durch den Kopf gehen lassen da gerade, ne? Also ich kann dir sagen, im Grunddurchgang Phase 1, das fasziniert mich jetzt, spielen 11 Mannschaften mit. Platz 1 bis 5 haben dann nochmal untereinander anscheinend eine Platzierungsrunde gespielt. Mhm. Platz 6 bis 11 haben eine sogenannte Qualifikationsrunde gespielt, auch gegeneinander. Daraus die ersten 3 haben mit den anderen 5 das Viertelfinale gebildet. Boom. Ich habe den Modus auseinandergenommen.
Hammer. Könntest du bitte zum Ligasprecher in Österreich werden? Ich glaube, die Bewerbung können wir abschicken. Nee. Ja, aber das kann man doch mal machen. Österreich ist doch auch schön. So ist ja nicht.
Das stimmt. Du, wir haben in Innsbruck gespielt, jetzt in der Vorbereitung die letzten 2 Jahre. Dann waren wir hier in Zell am See, waren wir.
Wart ihr nicht in Dornbirn auch? In dem Wellblechpalast?
Ja, Stahlrohrtribünen in der Messehalle.
Ja, ist unfassbar.
Vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren waren wir. Ja. Das ist echt verrückt in dieser Messehalle. Ja, ganz verrückt. Dann haben wir da wirklich, glaube ich, vor 80 oder 90 Zuschauern gespielt, weil kein Schwanz da hingekommen ist. da kommt ein Deutscher, wir kamen ja frisch mit Meistertitel aus der DEL2 und dann Vorbereitung waren wir in, wo waren wir denn? In Bruneck. Bruneck haben wir gespielt.
Ja.
Genau, dann, ja, und dann sind wir irgendwann nochmal nach Dornbirn gefahren. Neben, dass wir auch in Olten waren, in der Schweiz. Also, du kommst in so einer Vorbereitung unter normalen Umständen ohne diesen verkackten Virus echt rum und da freue ich mich immer drauf, weil du da kommst, wir spielen da viel auswärts und da lernst du so viele neue Leute und so viele neue Hallen und Gegebenheiten kennen. Wir waren letzte Saison in der Vorbereitung bei der zweiten Mannschaft von Zürich, die auch in so einer ganz kleinen Halle spielen. Da musste, das ist also als Betreuer komplett blöd, weil er musste Treppen runterlaufen. Das heißt, mit dem ganzen Material musst du Treppen runtertragen. Das war so eine ganz kleine Halle auch, aber war mega süß eigentlich und ganz interessant, einfach weil du überall, wie gesagt, auch sehr freundliche und liebe Menschen triffst, die dann sagen, boah, da kommt der große DL2-Ligist und wollen dir eine gute Zeit bereiten. Sei es im Zell am See oder so. Die spielen ja jetzt leider nicht mehr, die haben sich jetzt zurückgezogen, aber ja. Genau, deswegen, sowas hätte ich gerne wieder, deswegen holt euch alle den Impfsaft und dann lasst uns da hoffentlich wieder irgendwie
durchstarten. Fuck you Corona, würde ich nur sagen. Fuck
genau.
You Corona. Ja, aber ich habe ja in der letzten Folge, die wir ja mit Julia Zorn gemacht haben, nochmal beste Grüße an der Stelle. Du warst eine tolle Gästin, also mir hat das riesig viel Spaß gemacht. Sie hat Einblicke gegeben, die schon sehr, sehr gut sind. Nochmal vielen Dank dafür und in der Folge habe ich ja die BTK Steelers begrüßt. Erzähl mal, gab es da einen Input aus der Kabine? Ich meine, gut, jetzt mit Corona ist es ein bisschen schwierig, aber ist da der eine oder andere aufgewacht?
Nee, ich habe noch nichts gehört. Das ist eine Frechheit,
unfassbar,
oder? Die Jungs sitzen zu Hause, die haben jetzt Zeit, Podcasts zu hören. Ich muss das denen nochmal sagen. Also, wir
leck
brauchen
mich
da
am Arsch,
schon
Beat Steelers. Auf geht's, haut in die Tasten, lasst ein Abo da und hört euch unser Gesammel an. Das lohnt sich in jedem Fall.
Ja, richtig, richtig. Ich muss nachher mal dem einen oder der eine Spieler irgendwann, ja, ich habe da dann nie Zeit zu. Das muss ich dem nachher mal die Folge schicken mit der Julia Zorn und muss sagen, so, jetzt hast du Zeit, jetzt hör dir alles an, was du kriegen kannst.
Der spielt Eishockey und sagt, ich habe keine Zeit.
Freunde, was ist denn bei euch kaputt? Fast 6 Stunden nach Weißwasser auswärts, ne?
Unfassbar. Da geht man mal einmal weniger zum Nudeln essen und dann ist auch gut, Herrschaft. Naja.
Aber Marco, du hast die Damen gerade angesprochen, dann lass uns das noch ganz kurz vervollständigen.
Ja, gerne.
Denn die haben tatsächlich WM-Vorbereitung, Phase 2. Also sie waren ja schon mal eine Woche in Füssen, dann waren sie jetzt eine Woche im Heimtraining, weil parallel die U18 dann nach Füssen gekommen ist. Jetzt sind die wieder angereist, die Mädels, und haben die Woche hart trainiert. Und gestern und heute haben sie die Testspiele gemacht gegen die österreichischen Frauen, weil wir gerade bei Österreich auch noch waren. Mhm. Und gestern Abend haben sie gespielt, ich glaube um 18 Uhr. Da waren sie erfolgreich mit einem 5-1 gegen Österreich. Und Tore, Eisenschmied, Kluge, Lanzl, Tabea Botthoff und Katharina Jobst-Smith. Und heute Morgen dann um 11 direkt das Rückspiel. Und das haben sie leider 2-3 verloren. Torschützen, ja, heute Morgen um 11. Da hast du dich nochmal rumgedreht, ne?
Da habe ich mich nur eingecremt.
Torschützen Bernadette Karp und Nikola Eisenschmied, die haben es dann nochmal spannend gemacht und haben nochmal verkürzt auf 2-3. Aber da ist es leider verloren gegangen. Also 16 Stunden zweimal gegeneinander gespielt. Und damit beginnt jetzt nochmal eine Woche Heimtraining. Also die Mädels werden jetzt am Ende der Woche nochmal nach Hause geschickt. Und dann kommt wird der Kader nochmal ein Stückchen runter reduziert. Und dann geht es nochmal zurück nach Füssen in die entscheidende Phase. Weil ich glaube, die Mädels, die jetzt dann nochmal nach Füssen anreisen, das ist dann der Kader, der in die Bubble muss, der dann ganz oft getestet wird und Hotelzimmer und Einzelquarantäne und so weiter, das, was Julia uns erzählt hat, bevor es dann rübergeht nach Kanada zur Frauenweltmeisterschaft. Und ich werde da mit der Julia nochmal Kontakt aufnehmen. Ja. Mal gucken, wer uns da vielleicht ein, zwei, drei Mädels zusammen so einen kleinen, coolen Tagebuch mit auf den Weg geben können. Und mal schauen, was wir da hinkriegen und das auf unseren Social-Media-Kanälen immer mal wieder teilen. Ne?
Also du siehst, Julia, wir halten unser Versprechen. Wir werden weiter über euch berichten und werden das live im Äther raushauen. Und unsere Unterstützung ist euch gewiss. So.
So sieht's Hammer. Aus.
So, jetzt habe ich gerade meinen Hut verschreckt, weil ich auf den Sekretär geschlagen habe. Das ist ja geil. Ja, Marco, es war mir ein Fest. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, vielen, vielen Dank für euren Support. Wir würden uns freuen, wenn ihr auf unsere Homepage gehen würdet oder auf unsere Social-Media-Kanäle uns ein Like und ein Abo dalasst. Davon leben wir. Und zwar findet ihr uns auf Instagram, Twitter, @bandencheckpod sowie www.bandencheck.net. Unseren kleinen Österreicher, der wieder mal im Sumpf versumpft ist, findet ihr auf Twitter unter @joetogo_. Unser geschätzter oder mein geschätzter Kollege Mago ist natürlich auf Twitter @m_schwarzer oder auf Insta marco.schwarzer da. Und wenn ihr mein Gesabbel hören wollt, findet mich auf Twitter @75puffy oder auf Insta Puffy ohne Insta. Vielen Dank fürs Zuhören. Marco, vielen Dank dir. War mir ein Volksfest, war eine geile Sendung und wir wünschen euch alles, alles Gute.
Genau, bleibt gesund und nächste Woche geht's rund. Wir nähern uns mit großen Schritten den Playoffs in allen Ligen. Also, bleibt gesund
folgt
und
munter,
Leute.
Liked uns, Abo. Danke, Servus.